habe ich und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter ein Wort stellen aus dem Kolosserbrief, und zwar Kolosser Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Vielleicht können wir noch die Tür zumachen. Kolosser Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, nämlich durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn, also Christus, aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm, mit Christus, lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergeben hat. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Und er hat sie auf den Weg geschafft, indem er sie an das Kreuz nagelte oder heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, sehr häufig werden gerade diese Verse hier aus dem Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 11 und Vers 12 dann vor allem, angeführt, um auf die Parallele hinzuweisen zwischen der Beschneidung im Alten Bund und dann der Taufe im Neuen Bund. Und tatsächlich sagt dieser Abschnitt ja auch etwas in dieser Richtung. Vers 11, Kapitel 2, Vers 11, in ihm, also in Christus, seid ihr auch beschnitten. Und dann heißt es gleich Vers 12, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Also ganz sicher kann man aus diesen Versen eine gewisse Parallele, wir können sogar sagen Entsprechung, folgern zwischen einerseits der Beschneidung im Alten Bund und der Taufe im Neuen Bund, im Neuen Testament. Aber bevor wir hier zu schnell Aussagen treffen, die vielleicht an sich durchaus berechtigt sein mögen, sollten wir erst einmal sehr genau hinschauen, was der Apostel hier sagt. Bekanntlich, wir haben es ja vorher in den 1. Mose Kapitel 17 gelesen, setzte Gott die Beschneidung ein bei seiner Bundesschließung mit Abraham. Die Beschneidung gab es also keineswegs erst seit dem Sinai-Bund, sondern schon lange vorher. Sie war gleichsam das Zeichen, das Siegel des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und alle, die zum abrahamitischen Bund gehörten, wurden, das sollte ich vorsichtiger sagen, sollten am 8. Tag beschnitten werden. Auf diese Weise kann dann der Apostel, wenn er vom alttestamentlichen Bundesvolk spricht, sehr häufig in den Briefen einfach sprechen von der Beschneidung. Das war gleichsam das Kennzeichen des alttestamentlichen Bundesvolkes. Und wenn ein Junge beschnitten wurde, dann war das das äußere Zeichen, dass er zum Bund Gottes gehörte. Und umgekehrt? Wer sich nicht beschneiden ließ, wer also meinte, auf dieses Bundeszeichen verzichten zu sollen, oder auch die Eltern meinten, darauf verzichten zu sollen, die wurden, so lesen wir in 1. Mose 17, Vers 14, mit dem Tode bedroht. Es war also keineswegs im alten Bund freibleibend, ob man seine Kinder beschneiden ließ oder nicht. Und tatsächlich ein Beispiel dafür, wie ernst Gott die Beschneidung im Alten Bund nahm, die lesen wir ein paar Kapitel nur weiter in 2. Mose Kapitel 4, in den Versen 24 bis 25. Unmittelbar vorher hatte Mose von Gott den Auftrag erhalten, das Volk Israel aus Ägypten zu ziehen. Und dann zog er vom Berg Sinai zurück nach Ägypten. Und eines Abends kehrte er in eine Herberge ein. Und da passierte Folgendes. Wir lesen es in 2. Mose Kapitel 4, Vers 24 und 25. Eine merkwürdige Begebenheit. Es heißt dort: Es geschah aber, als Mose unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Hören wir es mal. Unmittelbar, nachdem er ihm den Auftrag gegeben hatte. Und da nahm Zipporah, also seine Frau, einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach: Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Und da lief er von ihm ab. Gott nimmt seinen Bund und damit auch das Zeichen des Bundes, damals die Beschneidung, ernst. Dann war das Volk auf der Wüstenwanderung, etliche Jahrzehnte später. Und erneut meinten sie, den Bund Gottes gering zu achten. Und sie verzichteten bei ihren Jungs, bei ihren Kindern auf die Beschneidung. Und was passierte dann? Unmittelbar, nachdem das Volk Israel über den Jordan gezogen war, wir lesen das in Josua Kapitel 3 und Josua Kapitel 4. Also bevor sie noch die Eroberung des Landes Kanaan vorgenommen hatten, da lesen wir, dass sich erst alles, was männlichen Geschlechts war, beschneiden lassen musste. Und zwar an dem Ort, der heißt Gilgal, das heißt Abwälzung. Und bei dieser Beschneidung, bitte hören wir hier nicht nur das äußere Zeichen, ging es vorbildhaft um das Wegschneiden des alten Menschen. Und wenn wir nun im Neuen Testament lesen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, mitbegraben und mit auferstanden mit Christus, eben dann heißt das, dass wir nun in einer neuen Beziehung zu Gott stehen, eben in einer Bundesbeziehung. Und dass es um diese Beziehung zu Gott übrigens auch schon im Alten Testament zentral ging, es war also alles andere als nur etwas Äußerliches, das sehen wir schon daran, dass es bereits im 5. Buch Mose und dann ganz besonders auch im Propheten Jeremia und Hesekiel nicht nur einfach von der Beschneidung die Rede ist, sondern die Propheten fügen noch etwas hinzu. Sie sprechen von der Beschneidung des Herzens. Das Zeichen war nur ein Abbild von dem, worum es eigentlich ging. Beschneidung, das heißt auch Empfindsamkeit. So geht es bereits bei den Aussagen des Alten Testamentes deutlich hervor, dass es bei dem Bundeszeichen um wesentlich mehr als lediglich um ein äußeres Zeichen geht. Und wenn wir nun hier hineinschauen, in Kolosser Kapitel 2, Vers 11 und hier von der Beschneidung lesen, dann sollte uns eines recht deutlich vor Augen stehen. Es ist auch hier die Rede von einer Beschneidung ohne Hände. Oder in der Schlachterübersetzung heißt es von einer Beschneidung nicht von Menschenhand. Also bitte denken wir hier nicht vorrangig an das äußere Zeichen, an die Beschneidung, die mit Händen geschah. Und auch bei der Taufe sollten wir nicht in erster Linie an das äußere Zeichen denken. Menschen, die dem Herrn gehören, so wie es in Kolosser Kapitel 2, Vers 10 heißt, die in Christus vollendet sind, haben auch den ganzen alten Menschen, also den Menschen von Adam her, weggeschnitten. Genau darum geht es. Er ist weg. Anders formuliert, gerade weil der Apostel Paulus weiß, dass man durchaus körperlich, äußerlich beschnitten sein kann, aber eben nicht in einer wirklichen, in einer lebendigen Beziehung zu Gott steht, im alten Bund und entsprechend ist es im neuen Bund. Deswegen weist er hier darauf hin, was es heißt, was es ganz praktisch heißt, in Christus vollendet zu sein. An uns, sagt er, ist eine Beschneidung vollzogen, übrigens Vergangenheit. Ich komme da gleich noch einmal drauf. Eine Beschneidung ist vollzogen, die, verguckt euch nicht, nicht mit Händen gemacht ist. Und dies ist die Beschneidung, die an uns vollzogen ist, dadurch, dass wir hineingenommen worden sind in den Tod Christi. Das ist hier mit Beschneidung gemeint. Die Beschneidung ohne Hände, mit der wir beschnitten worden sind, die Beschneidung des Christus ist das hineingenommen worden sein in seinen Tod. Oder wie es hier formuliert ist, wir sind hineingenommen in das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde. Merkwürdig formuliert, nicht wahr? Auch schwierig formuliert in Vers 11. Aber dieses Hineingenommensein in den Tod Christi, das heißt eben das Ausziehen des Leibes, des Fleisches, das Fleisch, die Macht von Adam her, hat jetzt keine Autorität mehr über uns. Das ist genau die Beschneidung des Christus. Und die wird zeichenhaft zum Ausdruck gebracht, so sagt es Paulus, in dem Begrabensein in der Taufe. Es geht hier also im Kern nicht um Beschneidung, auch nicht um die Taufe, sondern das Thema ist die Einheit mit Christus. Und die Wichtigkeit dieses Themas, des Einsgemachtwordenseins mit Christus, wird eigentlich von halbwegs allen ernstzunehmenden Bibellehrern betont. Er, Christus, er ist unser Haupt. Und wir sind die von Gott in Christus, aber bitte hören wir gut, in Christus angenommenen. Die auch zu ihm, zu Christus gehören und nur deswegen von Gott angenommen worden sind. Ich betone das ausdrücklich und ich werde das noch ein paar Mal in dieser Predigt betonen, wir sind angenommen in ihm, in Christus, nicht in uns, nicht in unseren höheren Erkenntnissen, auch nicht in unseren vielleicht asketischen Übungen. Wir sind auch nicht angenommen vielleicht in unserer religiösen Gefühlswelt, oder wollte ich es umgekehrt sagen, in unserer gefühlvollen Religiosität, sondern wir sind in ihm, in Christus angenommen. Und die Zueignung dieses Heils, was wir in Christus haben, die haben wir einzig und allein nur durch Glauben. Das ist der Weg, dass uns das zugeeignet wird. Und die Begnadigung, diese Erlösung, noch einmal, wir haben sie nicht in uns. Wirklich nicht. In uns. Und lass sie uns auch nicht in uns suchen. Du kannst ja mal anfangen, sie zu suchen in dir. Du findest in dir nur Kaputtheit, nur Zerbrechlichkeit. Wenn du das noch nicht erkannt hast, dann geh doch einmal in die Stille. Was ist denn in deinem Leben? Sondern du hast es nur in Christus, außerhalb von dir selbst. Christus in euch, es ist, wie wir es kürzlich hörten, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Ausdruck in Christus kommt im Neuen Testament ungefähr 160 Mal vor. Und dazu kommt noch das Wort in ihm oder auch in welchem, das etwas mehr als 200 Mal vorkommt.
Also wir können sagen, dass diese Formulierung in ihm oder in Christus rund 400 Mal im Neuen Testament vorkommt. Und schon diese quantitative Zahl zeigt, wie wichtig, wie zentral im Verkündigern des Evangeliums den Aposteln genau diese Botschaft ist. Übrigens haben wir nicht ein einziges Mal die Aussage in Jesus. Man könnte sich fragen, warum nicht? Und ich glaube, es ist ein Grund dafür ist, dass bei der Betonung in Christus stärker der Akzent gelegt wird auf das Heilswerk von Golgatha. Und dann auch auf seine Auferstehung. Dass wir nun ein neues Leben haben, und zwar wiederum nicht in uns, sondern in ihm. In Christus. Noch einmal, der Zugang ist nicht dein Gefühl, ist nicht deine Leistung, ist nicht welchen Eindruck du machen willst vor anderen oder vielleicht auch vor dir selbst, sondern ist einzig und allein der Glaube. Eine Frage, die sicher irgendwann einmal jeden Studenten der Theologie beschäftigt, aber vielleicht auch den einen oder anderen von uns. Man liest ja über so viele Themen in den Briefen im Neuen Testament. Was ist eigentlich das zentrale Thema? Worum geht es eigentlich im Kern? Da gibt es viele, die heute sagen, naja, das ist das Thema der Geistestaufe. Aber ich weise mal darauf hin, dass dieses Thema der Geistestaufe, dass der Begriff, der Substantiv Geistestaufe im Neuen Testament nicht ein einziges Mal vorkommt. Es kommt nur als Verb vor, im Geist getauft werden und auch da lediglich 7 Mal. Andere meinen, nein, es ist nicht das Thema der Geistestaufe, es ist das Thema der Rechtfertigung. Der Rechtfertigung allein aus Gnaden. Und ich will das Thema der Rechtfertigung keineswegs geringschätzen. Aber ich glaube nicht, dass es das zentrale Thema in den Briefen ist. Wir haben von Paulus 13 Briefe. Aber über das Thema der Rechtfertigung spricht er lediglich in 4 Briefen. Im Römerbrief, im Galaterbrief, im 1. Korintherbrief und dann noch einmal im 1. Timotheusbrief. Also dieses Thema erscheint sicher von dieser Anzahl her nicht zentral. Gewiss, ich gebe gerne zu, es gibt noch parallele Themen, etwa das Thema der Gerechtigkeit, dass uns die Gerechtigkeit von Christus zugeeignet wird. So wollen wir niemals sagen, dass das Thema der Rechtfertigung, dass ich vor Gott gerecht stehe, ein nebensächliches, ein unwichtiges Thema ist. Aber ist es wirklich zentral? Manche andere sagen, naja, es geht um das Thema der Errettung. Das stimmt. Das Thema der Errettung kommt in den Briefen wesentlich häufiger vor. Aber noch einmal, rein zahlenmäßig ist genau dieser Begriff in Christus der zentrale Begriff. Die Einheit mit Christus. Und jetzt lasst uns einmal einen Augenblick darüber nachdenken, was ist das für eine Einheit mit, die wir in Christus haben. Für eine Einheit mit Christus. Der schottische Theologe Thomas Goodwin formulierte es einmal folgendermaßen. Er sagte, eigentlich gibt es nur 2, die vor Gott stehen. Adam und Christus. Und alle anderen hängen von dem einen oder dem anderen ab. Und es mag sein, dass wir das vielleicht heute nicht mehr so formulieren, aber im Kern hat Goodman recht. Alle, die an Adam hängen, sind eins mit Adam. Das, was an Adam an Verdammungsurteil ausgesprochen worden ist, gilt auch für sie. Und umgekehrt, alle, die an Christus hängen, sind eins mit ihm und das heißt, alles, was an Gerechtigkeit, an Heiligkeit Christus zugehört, das ist dann auch für sie ihnen zugerechnet. Das gehört auch ihnen. Wenn du in Christus bist. Wenn du Christus im Glauben annimmst. Wenn du seine Verheißungen im Glauben annimmst. Es ist sehr wichtig, weil vielfach diese Einheit mit Christus auch mystisch verstanden wird. Dass ich meine, vielleicht in mir, wie auch immer, Gott oder Christus fühlen zu müssen. Nein, es ist keine mystische Einheit. Es ist eine Einheit, vielleicht kann man sie am besten einmal anhand eines alttestamentlichen Bildes zum Ausdruck bringen, wie es einmal heißt im ersten Buch Samuel, dass die Seele von David sich mit der Seele von Jonathan verband. Das war keine Verschmelzung der beiden, aber es war eine Einheit, weil sie beide ein Ziel hatten, weil sie beide eine Richtung hatten, weil sie beide einem Gott gehorchen sollten, dann heißt es, ihre Seele verband sich, etwa im Gegensatz zu Saul, der hier gegen Gott rebellierte und dann auch furchtbar scheiterte und schlussendlich dann im Okkultismus landete. Sie waren zwei Personen, David und Jonathan, aber sie hatten einen Sinn. So kann der Apostel Paulus einmal sagen im 1. Korintherbrief, wir Christen haben Christi Sinn. Warum? Weil wir dann ausgerichtet sind auf die Interessen, die Gott uns gesagt hat in seinem Wort. Auf die Interessen Christi. Der Apostel Paulus betont unsere Einheit mit Christus, und zwar die Einheit in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Und er betont sie hier im Kolosserbrief deswegen so stark, weil diese Christen verführt wurden, weil sie weggelenkt wurden von dieser Einheit mit Christus hin zu einer eigenen, eigenfabrizierten Religiosität. Wie zeigte sich diese Religiosität? Diese Religiosität, wir sagten es schon, zeigte sich einmal darin, dass man meinte, höhere Erkenntnisse haben zu wollen, mystische Erkenntnisse haben zu wollen. Und zum anderen in einem asketischen Lebensstil. Dass man große Moralvorschriften dann aufstellte und meinte, wenn man sich daran hält, ja dann gelangt man näher zu Gott. Es war eine Irrlehre, die sich durchaus sehr moralistisch gab. Wohl ganz nicht zu Unrecht führt man sie zurück auf einen gnostischen Judaismus. Wir werden das, so Gott will, am nächsten Sonntag, dann im nächsten Abschnitt, sehr genau uns diese Irrlehre anschauen. Was tut der Apostel? Der Apostel Paulus warnt vor dieser Irrlehre. Warum? Was ist eigentlich so schlimm daran, zu sagen, du darfst nicht, du sollst nicht und ihr habt noch viel zu wenig? Warum? Weil wir dann wieder auf uns selbst blicken. Auf unsere Leistung. Vielleicht auf unsere Gefühle. Vielleicht auf unsere Religiosität. Vielleicht, ob wir genug fromme Gefühle in uns erzeugt haben oder wie auch immer. Und weggucken von Christus. Und nur in ihm, in diesem Christus, ist unser Heil. Es ist erworben, es ist bewirkt auf Golgatha. Brüder, Schwestern, so sagt der Apostel Paulus, ihr braucht nicht mehr. Ihr habt in Christus alles. Und zugeeignet wird euch dies im Glauben. In ihm, in Christus, in der Einheit mit ihm habt ihr alles. In seinem Gekreuzigtsein, in seinem Begrabensein, in seinem Auferstandensein seid ihr mit ihm gekreuzigt. Es ist für dich geschehen und deswegen bist du mit ihm gekreuzigt, begraben und dann auch auferstanden. Und bitte vergesst doch dies eine, wir hörten es gestern Abend. In ihm, in Christus, da ist die Fülle Gottes leibhaftig, das heißt in körperlicher Form. Was wollt ihr denn noch mehr? So fragt der Apostel. Warum lauft ihr hinter irgendwelchen falschen Lehren her, wenn ihr doch erfüllt seid? Wenn ihr alles habt, was ihr braucht, und zwar bitte für Zeit und Ewigkeit in Christus. Sucht nach mir. Ist es vielleicht diese Sucht, noch irgendetwas vor Gott darstellen zu wollen? Ist es vielleicht dieses Verlangen, Gott noch in irgendeiner Weise imponieren zu wollen? Wie sagt es der Herr einmal, er hat euch alles gegeben, was zum Leben und zur Gottseligkeit nützlich ist. Alles, alles, was du benötigst. Und wir brauchen nicht mehr. Wenn der Herr wirklich dein Hirte ist, dann mangelt dir nichts. Ich hörte mal jemanden sagen, was mangelt nicht. Das bestimmt aber hier der Herr und nicht du. Dann darfst du genießen auch die Vergebung deiner Sünden. Dann darfst du genießen, dass du in ihm und durch Christus gerecht gemacht worden bist. Nicht, was du in dir selbst fühlst, sondern was Christus für dich erworben hat auf Golgatha. Und dann guck bitte im Glauben einmal weg von dir selbst. Lieben, das ist das Thema der Einheit mit Christus hier in unserem Abschnitt. Und wir aber achten auf drei Aspekte. Zunächst Vers 11, die Einheit mit Christus in seinem Tod. Dann Vers 12, die Einheit mit Christus in seinem Begrabenwordensein, in seinem Begräbnis. Und dann drittens, die Einheit mit Christus in seiner Auferstehung, in seinem lebendig gemacht worden sein. Zunächst also Vers 11 spricht der Apostel von der Einheit mit Christus in seinem Tod. Noch einmal. Es geht hier nicht darum, dass der Apostel daran erinnern will, dass Christus auch am achten Tag beschnitten worden ist. Hier geht es dem Apostel um das Beschnittenwordensein im Sinn des Abgeschnittenwordenseins des Fleisches, Leibes unseres Herrn. Und das geschah. Wann? Auf Golgatha. Das heißt, wenn der Apostel hier von Beschneidung spricht, von der Beschneidung unseres Herrn, dann meint er das, was auf Golgatha geschehen ist. Hier geht es um das, um den Tod Christi. Wenn der Apostel hier nicht das Wort Tod, sondern das Wort Beschneidung verwendet, dann liegt das eben daran, um die Parallele deutlich zu machen zur Taufe. Noch einmal, natürlich reichte auch im Alten Bund nicht die Beschneidung am achten Tag, sondern es ging bereits im Alten Bund um die Beschneidung des Herzens. Aber die Beschneidung war eben das Zeichen, das sollte dann auch zum Ausdruck kommen in unserem Lebenswandel, dass wir getrennt sind, dass das Volk Gottes getrennt ist von den Heidenvölkern. Und dass es eine Trennung gibt zwischen Heidentum, wir würden vielleicht heute sagen, zwischen der Welt und dem Volk Gottes. Diese Trennung ist nun Realität in der Gemeinde Jesu. In seinem Tod, so sagt der Apostel in Vers 11, sind wir gestorben. Wir sind gestorben in dem Tod Christi. Der Tod Christi ist dein Eigentum. Er ist dir geschenkt worden. Und damit bist auch du gestorben. Und genau dieses wird hier in Kolosser Kapitel 2 zum Ausdruck gebracht. Und damit sind wir auch ganz konkret befreit von der Herrschaft der Sünde. Noch einmal, wir sind nicht befreit von der Sünde, aber wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde. Wir haben noch stets das Prinzip der Sünde, des Gesetzes der Sünde, wie es der Apostel Paulus einmal formuliert, in unseren Gliedern. Und das haben wir, solange wir auf dieser Erde sind. Aber die Macht ist gebrochen, sodass wir tatsächlich im Glauben, im Blick auf Christus, in einem neuen Leben wandeln dürfen. Die dürfen in einem neuen Leben wandeln, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Und von dem Bereich, von dem wir durch den Tod Christi mitgestorben sind, gehört auch das Gesetz. Auch das zählt zu der alten Schöpfung, zu dem alten, zu der alten Welt. Und sagt Paulus das ausführlich in Römer 6, im zweiten Teil und dann in Römer 7. Das heißt, ihr lebt auch nicht mehr in der Sphäre des Gesetzes.
Übrigens, das Gesetz, ihr habt es sowieso nicht halten können, sagt Paulus. Das hat euch nur angesagt.
Aber ihr seid getrennt durch Christus auch von dem Gesetz, weil auch die zur alten Schöpfung dazugehört. Christus, er ist unser Stellvertreter und unser Repräsentant, sodass wir mit ihm gestorben sind. Das heißt, hier sagt der Apostel Paulus in Kapitel 2, Vers 11 nichts anderes, als was er auch viel ausführlicher in Römer Kapitel 6 in den ersten Versen sagt. Noch einmal, es geht hier nicht um die reale Beschneidung, eine Beschneidung mit Händen. Sondern der Apostel will hier gerade hinweisen auf die Beschneidung ohne Hände. Die Formulierung ohne Hände oder ohne Menschenhände ist eben genau die Formulierung, dass wir nichts dazu geleistet haben. Nichts dazu tun können, wir können nur wegblicken von uns selbst hin auf das, was auf Golgatha geschehen ist. Es ist Gott und Gott allein, der dieses Heilswerk auf Golgatha getan hat. Lange bevor du überhaupt nur gelebt hast. Wir sind nicht nur begraben in seinem Tod, wir sind auch, wie es hier in Vers 12 dann heißt, auferweckt. Auferstanden zu einem neuen Leben, und zwar auch das durch den Glauben. Auch jetzt blicken wir nicht in uns hinein und versuchen das in uns selbst zu produzieren. Was war das für eine Verführung bei Leuten, die gerade der Heiligung dienen wollten, dann in sich selbst nun die Heiligung anfangen zu wollen? Denn wie haben wir es gestern gehört? Wie ihr den Herrn empfangen habt, so wandelt auch in ihm. Wie habt ihr den Herrn empfangen? Durch Glauben. Also wie sollst du jetzt wandeln in ihm? Nur wieder weggucken von dir selbst auf das, was bereits geschehen ist auf Golgatha. Das ist Heiligung. Sagt der Heiligung nach, Hebräerbrief Kapitel 12, vielleicht noch nicht Paulus, ist egal jetzt, dann jagen wir etwas nach, was da ist. Wir jagen nicht eine Illusion hinterher. Wenn man einem Hasen hinterher jagt, dann muss der Hase schon da sein. Die Heiligung, sie ist geschehen in Christus. Und wir dürfen sie ergreifen durch das, was auf Golgatha geschehen ist. Es ist Gott und Gott allein, der hier handelt. Es ist geschehen übrigens. Ihr seid gestorben, ihr seid begraben. Und dann heißt es weiter, er hat auch euch mit lebendig gemacht. Auch das ist Vergangenheit. Wir, die wir tot waren, wir, die wir in der Vorhaut unseres Fleisches gewesen sind, wie es der Apostel hier sagt, wir sind nun lebendig gemacht, wodurch? Indem wir glauben dürfen an das, was auf Golgatha geschehen ist. Und genau das ist Evangelium. Das Werk der Erlösung, es ist geschehen, es ist bereits Vergangenheit. Du brauchst es nicht mehr zu machen. Du brauchst es nicht mehr zu produzieren. Es ist geschehen. Vor nunmehr knapp 2000 Jahren. Und deswegen wirst du auch nicht gerechtfertigt durch deine eigenen Werke. Auch nicht durch deine eigenen frommen Gefühle. Du wirst auch nicht gerechtfertigt durch deine Leistungen. Und du wirst einzig gerechtfertigt dadurch. Du erhältst einzig und allein Vergebung deiner Schuld, deiner Sünde dadurch, dass du dieses Werk auf Golgatha, dieses wunderbare Heilswerk, das durch nichts und niemanden zu überbieten oder in irgendeiner Weise zu ergänzen ist, einzig und allein durch Glauben. So einfach ist das. Guck einmal weg von dir selbst. Unsere Erlösung, sie ist bewirkt, sie ist geschaffen, sie ist vollbracht. Seht ihr, als Paulus zu diesem Thema gelangt,
kann er eigentlich nicht nur einfach schreiben, sondern da beginnt er geradezu zu jubeln. Ja, nicht nur meine Sünden sind mir vergeben.
Das von dem uns anklagenden Gesetz.
Dem Apostel Paulus steht hier ein Bild vor Augen. Und zwar ist das Bild, wie Christus gleichsam am Kreuz steht und die Anklageschrift dort an das Kreuz annagelt, anheftet, so heißt es hier. Irgendwelche asketischen Übungen machen, um dadurch, meinst du, vor Gott gerecht sein zu können? Probier's doch, versuch's doch. Dieses Gesetz hat nur eine Funktion in Wahrheit. Es klagt dich an. Es zeigt dir deine riesengroße Ungerechtigkeit, Schuld und Sünde. Du glaubst, und fang doch einmal an, die 10 Gebote zu lesen, die Bergpredigt zu lesen. Nimm dir doch einmal die Zeit in aller Ruhe und dann denk über dein Leben nach. Übrig von deinem Leben. Nur das. Es geht nicht nur um Vergebung der Sünde. Es geht nicht nur, dass diese Anklageschrift an das Kreuz genagelt worden ist, so formuliert es Paulus hier. Sondern es geht auch noch um etwas mehr, was auf Golgatha geschehen ist. Und auch das spricht der Apostel hier an. Nämlich um den Sieg Christi über die Finsternismächte. Im antiken Rom durfte nicht jeder Feldherr einen Triumphzug machen, der vom Krieg heimkam. Sondern er durfte das nur tun, wenn er einen großen, signifikanten Feind besiegt hat, der wirklich sehr gefährlich war für das Römische Reich. Und es musste noch ein zweites Kriterium dazu kommen. Er musste neues Land erobert haben. Das Römische Reich musste größer werden, musste erweitert worden sein. Dann durfte er das. Und so auch Christus. Das heißt, er hat triumphiert. Eigentlich, er hat einen Triumphzug gemacht. Und das war jedem Bürger des Römischen Reiches eigentlich klar, was das war. Christus hat damit besiegt und er hat Land erobert. Wen erobert? Nun den Teufel, Satan, besiegt. Er ist in das Reich Satans hineingestoßen und er hat es gebunden, er hat es vernichtet. Matthäus 12, der Starke ist gebunden durch den Stärkeren. Und achten wir einmal, wie es der Apostel formuliert. Er sagt, er hat die Mächte ausgezogen. In manchen anderen Übersetzungen, in der Schlachterübersetzung steht hier, er hat entwaffnet. Beides ist richtig, aber ausgezogen ist noch ein bisschen wörtlicher hier. Und was heißt das eigentlich, er hat diese Finsternismächte entwaffnet? Stellen wir uns vor, einen Mann, der in einer Uniform steht, sagen wir ein Polizist oder ein Schaffner, warum hat dieser Mann Autorität? Nun, weil wir schon von Weitem erkennen, der hat hier etwas zu sagen. Gerade deswegen hat er ja seine Uniform an. Aber nun stellen wir uns vor, dieser Mensch hätte seine Uniform ausgezogen. Dann hat er keine Autorität. Und genau das ist hier gemeint. Diese Mächte, sie sind ausgezogen. Sie sind entwaffnet. Sie haben nichts mehr zu sagen. Es gibt nur noch einen, der etwas zu sagen hat. Und das ist Christus. Es ist nur noch eines, was in deinem Leben zählt, was dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, auf Golgatha für dich getan hat, als er für dich starb, als er begraben wurde und dann nach 3 Tagen auferstand. Sonst zählt nichts mehr. Alles andere ist ausgezogen. Alles andere ist entwaffnet worden. Ich war, das war genauso in jedem Krieg. Was passiert als erstes mit den Kriegsgefangenen? Nun, ihre Abzeichen werden ihnen weggerissen, dass man ihnen nicht mehr erkennen kann, wer ist Offizier oder General oder wer ist nur einfacher Befreier. In der Gefangenschaft zählt das nicht mehr. In der Gefangenschaft hat nur noch einer das Sagen, nämlich der, der eben der Sieger ist und der bestimmt, wo es lang geht. Und so auch hier. Es gibt nur noch einen, der Gewicht hat in deinem Leben. Und das ist Christus. Und genau diesen Sieg hat Christus bewirkt gegen die Finsternismächte. Christus kam, wie es im ersten Johannesbrief einmal heißt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und auch das, ihr Lieben, sollten wir niemals vergessen. Es gibt keine Mächte mehr außerhalb von Christus, die noch in irgendeiner Weise über uns etwas zu sagen hatten. Apostel Paulus, er kann jubeln. Es ist ein Evangelium, was er dieser Gemeinde in Kolosse und nicht nur dieser Gemeinde sagt. In Christus hast du alles. Du brauchst wirklich nicht mehr. Christus, er ist alles, was du benötigst für diese Zeit und für diese Ewigkeit. Heidelberger Katechismus, Sonntag 1. Was ist dein einziger, hör mir gut, einziger Trost, dein einziger Halt im Leben und im Sterben? Dann kommt ein Wort, Christus. Was wird dann ausgeführt? Christus. Das ist dein einziger Halt und nichts anderes, sagt uns heute dieser Abschnitt, sagt uns eigentlich der gesamte Kolosserbrief. Und wenn wir nicht viel mitgenommen haben, haltet dies eine fest. Es gibt nur einen Herrn, der etwas zu sagen hat. Es gibt nur einen Herrn, in dem ist alles geschaffen. Er ist die Grundlage für die Neuschöpfung. Er ist der, in dem du alles hast. Deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit, dein Leben, dein Halt, dein Trost. Und das ist Christus. Glaub ihm. Glaub seinen Verheißungen. Alle Weisheit, alle Erkenntnisse, auch bitte alle deine Religiosität, alle deine Gefühle, es ist alles vereinigt in Christus. Und wenn du auf ihn blickst, eine andere Religiosität, eine andere Erkenntnis, brauchst du nicht. Du brauchst sie wirklich nicht. Du hast alles in ihm. Wenn du das noch nicht erfasst hast in deinem Herzen, wenn du noch nicht diesem Heiland, diesem Retter glaubst, glaubst, dass Jesus auch für deine Sünden gestorben ist, dann bitte den Herrn doch einmal, dass er dir das offenbart, dass er dir das zeigt. Fang doch einmal an, das Evangelium zu lesen. Er ist gekommen, um Sünden zu vergeben. Er ist gekommen, um die Anklageschrift, die gegen uns stand, ans Kreuz zu nageln. Er ist gekommen, um alle Gewalten und Mächte auszuziehen. Ich stelle sie dir in Unterhose vor. Da haben sie keine Autorität mehr. Und wenn du das noch nicht erkannt hast, dann rufe ich dich auf. Als ein Bote Christi, wende dich heute zu diesem Herrn und zu diesem Heiland. Denn in ihm findest du wirklich die Fülle. Amen.